manchmal zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, zur Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Hallo, wir möchten dich kurz auf eine neue Lernressource für die Pflegeausbildung aufmerksam machen.
Der Pflegelernen-Podcast Tatort Pflege veröffentlicht gemeinsam mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast.
Das Buch richtet sich an Pflegeschülerinnen und Auszubildende und unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf das Examen.
Es bietet strukturiertes Prüfungswissen, praxisnahe Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen sowie Hinweise für die Praxisanleitung.
Die Inhalte sind verständlich aufbereitet und verbinden Theorie mit praktischer Anwendung.
Weitere Informationen zu Pflegelernen mit Podcast findest du in den Shownotes. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit einem, spannenden, traurigen, aber auch sehr reflexionsbedürftigen Thema. Wir wollen nämlich an die Opfer der Euthanasie und die Pflegegeschichte erinnern. Und bei mir heute zu Gast ist wieder Anja. Hallo.
Hallo, liebe Liane.
Magst du dich den Zuhörern nochmal vorstellen?
Sehr gerne. Anja Wiedermann, ich bin selbst Pflegefachperson, Pflegepädagogin, habe lange unterrichtet, bin aber eben aktuell als Geschäftsführung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen unterwegs.
Und das Thema Pflegegeschichte und Erinnerung an die NS-Zeit hast du auch ganz viel unterrichtet, stimmt's?
Sehr genau. Und vor allem war es auch für mich eins mit der wichtigsten Themen, gerade im Bereich Geschichte der Pflege und genau.
Auch ich fand es immer sehr wichtig, weil ich finde, dass diese Haltung und Grundhaltung im Beruf und dann nach der Zusammenhang nachher zum Diversity-Rat oder zur Wertschätzung der kultursensiblen Pflege oder auch zum ICN-Ethik Kodex dann auch klarer wird. Also diese Haltung kann ich anhand der Geschichte auch wirklich transparenter und mehr zum Nachdenken anregend in einen schönen Sinnzusammenhang bringen. So fand
ich immer. Auf jeden Fall und vor allem, glaube ich, der Blick zurück, auch immer nochmal wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit, wichtig wäre den Anfängen, also zu gucken, wo muss Pflege eigentlich oder wo hat Pflege Verantwortung, wo müssen wir die Verantwortung übernehmen und können sie eben nicht abgeben. Und gerade diese Zeit zeigt uns ganz genau, wie wir Pflege praktisch lernen sollten und wie wir Pflegefachpersonen auch heranbilden sollten, damit sie ihren Beruf verantwortungsvoll auch übernehmen.
Absolut.
Das Fachwissen.
Wir starten dann also mal ein bisschen mit dem Fachwissen, so einen ganz kleinen Einschub aus der Geschichte vom Bundesarchiv, aus unserer Arbeit und der Euthanasie im Dritten Reich. Also zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt ca. 200.000 Frauen, Männer und Kinder, vorwiegend auch an sämtlichen Erkrankungen, gerade psychischen Erkrankungen, im Deutschen Reich unter mehreren verdeckten Aktionen durch Vergasung, Medikamente, unzureichende Ernährung ermordet. Das war eine der strukturiertesten, organisiertesten Gesundheitsbereinigungsaktionen im Dritten Reich. Hinzu kamen halt fast 100.000 weitere Morde an psychiatrischen Patienten oder behinderten Menschen in besetzten und auch annektierten Gebieten. Rund ein Drittel der Patientenmorde waren im Altreich an Patienten in der sogenannten T4-Aktion. Dies war die erste und zentrale und hochorganisierte gelenkte Phase für Patientenmorde. Dazu wurden unter anderem Mitarbeiter der Kanzlei des Führers, des Reichsministeriums, Richter, Ärzte, alle waren involviert. Begann so Ende 1939 in Berlin in geheimen Organisationen. Und zwar war hier die Adresse Tiergartenstraße 4 in Berlin. So kam die Abkürzung T4 zustande. Am 9. Dezember 1946 begann begannen dann im Anschluss nachher, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nürnberger Ärzteprozesse mit prominenten Nazi-Ärzten, die wegen dieser Verbrechen an Patientinnen und Patientinnen und Kindern angeklagt wurden. Unter ihnen auch die führenden Köpfe der sogenannten Euthanasie, da kommt auch dieser Begriff her, wo über mehr als 70.000 psychisch kranke und behinderte Menschen vergaßen.
Die Aufgabe.
War bestimmt auch immer ein Großteil deines Unterrichts, oder?
Total. Also wenn ich Geschichte der Pflege unterrichtet habe, habe ich mich vor allem auf diese Zeit fokussiert, weil ich glaube, sie zum einen deutlich gemacht hat, was vorher passiert ist, wie Pflege sozusagen bis dahin auch erzogen worden ist und was bis heute noch wirkt. Und deswegen eine der wichtigsten Zeiten, aus denen wir lernen können.
Das Fallbeispiel.
Wir kommen dann nämlich jetzt auch gerne mal zu einem Fall. Ich habe da natürlich keinen ausgedachten und kein KI-Bild und so dabei, sondern einen echten. Und das ist ja immer das, was auf diesen Unterricht durchaus spannend macht. Wir haben bald keine Zeitzeugen mehr. Es ist ja nun mal 80 Jahre her, mehr als 80 Jahre her. Und somit habe ich einen echten Fall mal rausgesucht. Und zwar bei ihrer Geburt 1914 steht Jutta von Gutstedt auf der Sonnenseite des Lebens. Sie ist in einem guten Elternhaus, im staatlichen Herrenhaus, im Harz oder vorm Harz geboren. Ihre Lebensbahnen sind dann eher adliger Natur als junge Frau. Sie hat mehrere Geschwister und der Lebensweg, wenn du in so eine reichere Familie geboren wirst, ist ja eigentlich vorgezeigt. Die Jungen werden ja eh immer Beamte oder Offiziere und Mädchen werden zu der Zeit halt Ehefrauen. Doch für Jutta kommt dann alles anders. Ihr Leben endet vorzeitig in einer Gaskammer in Bernburg. Sie ist erstmal nicht jüdisch, falls sich das alle fragen. Sie ist nämlich krank. Da kommen wir aber noch zu. In Bernburg, eins der 6 Mordzentren des damaligen Großdeutschen Reiches, werden Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung oder Dauererkrankungen getötet. Dazu gehören dann auch noch Pirna, Brandenburg, Grafeneck, Hartheim und Hadamar. Also es gab mehrere solcher Zentren, die das gemacht haben. Der Massenmord geht unter anderem im Namen Aktion T4, haben wir ja gerade schon gehört, oder Euthanasiezeit in die Geschichtsbücher ein. Die Krankheit von Jutta von Gutstedt machte sich um 1930 bemerkbar, das erste Mal. Ihr Vater hat sich nämlich von der Familie getrennt und ist mit einer jüngeren Frau dann zusammengekommen, so dass sie dann in eine Psychiatrie kam und 1934 stellten die Ärzte die Diagnose Schizophrenie und steckten Jutta für immer in die Psychiatrie. Es wird dann zu ihrem Todesurteil, weil einige Jahre später sich herausstellte, dass im Deutschen Reich ein anderer Weg oder ein anderer Wind wehte und viele Ärzte, auch glühende Anhänger, ich gender mit Absicht nicht, weil es waren Männer, die Arzt waren, Anhänger des nationalsozialistischen Regimes waren und hier auch die Meinung hatten, dass psychisch Kranke eine unnötige Belastung für das Gesundheitssystem sind, unnötige Kosten, lebensunwertes Leben waren. Noch im Jahr der Machtübernahme 1933 startete auch schon alles so ein bisschen. Die Nazis beschließen, dass Menschen wie Jutta zwangssterilisiert werden sollten, also Frauen. Und Männer wurden hier auch zwangskastriert. Da gab es auch immer dann einen Antrag, dann wurde vor Gericht durchgewunken und dann gab es die entsprechende OP. Darunter zählten Geisteskranke, Taubstumme, Epileptiker, sonstige chronische Krankheiten, Behinderungen, erbliche Behinderungen, alles was als unnütze Brotfresser deklariert wurde, die der Volksgemeinschaft zur Last fallen. In Propagandafilmen, auf Plakaten und überall in der Zeitung, in Artikeln und so weiter wurde unverhohlen Stimmung gegen sie gemacht. Während die Kranken angeblich in Palästen wohnten, mussten gesunde Arbeiterfamilien in dreckigen Hinterhöfen leben. Damit ist Propaganda gemacht worden, um Stimmung und Wut zu schüren. Vornehmlich lautete das so die Botschaft: Die haben es besser als ihr. Im Matheunterricht in der normalen Grundschule mussten Schüler ausrechnen, wie viel Geld der Unterhalt eines solchen kranken Menschen kostet und was sich gesunde Familien stattdessen mit dieser Summe hätten leisten können. So wird der Boden auch schon bei Kindern gesät, das zu befürworten. Hier die Ermordung zu machen von mehr als 70.000 Menschen wurde dann dieser gewaltsame Tod auch gebilligt. Wer länger als 5 Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung war, galt in Deutschland als Dauerpatient und Dauerkostenfaktor. Ebenso wer hier nicht arbeiten konnte oder wollte. Die größten Überlebenschancen hatten hier natürlich auch noch, selbst wenn sie krank war, Patienten, die außerhalb des Krankenhauses noch in einer Gärtnerei arbeiten konnten. Da gab es dann immer einen Test und eine Prüfung von Ärztinnen. Jutta fiel allerdings durch diese Prüfung durch. Im März 1941 wird sie dann in einen unscheinbaren Bus der Reichspost gebracht und nach Bernburg gebracht. Es waren große graue Fahrzeuge, die wirklich ein Symbol dieser Mordaktion waren. In Bernburg war es so, dass 3 Busse mit insgesamt immer 75 Menschen an Bord in eine 14 Quadratmeter große Graskammer gepasst haben. Die Todesfabrik lief so, dass bei Beginn oder bei Ankunft dort vor Ort die Opfer quasi erstmal gesichtet wurden durch einen Arzt und der Arzt dann auch die Gaskammer öffnete und lässt dann etwa 20 Minuten lang Kohlenmonoxid in diese Gaskammer einströmen. Durch ein Guckloch kann er dann in diese Kammer reingucken und sieht den Todeskampf dieser Euthanasieopfer. Die Leichen werden im angrenzenden Krematorium gleich verbrannt, also zu Asche. Die Euthanasie-Morde werden in Rechnung gestellt, den Familien. Also die Familien mussten dann für die Behandlung und auch für die Beerdigung Geld bezahlen. Eine Bürokraft checkte auch immer bei Ankunft die Identität der Opfer, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Ärzte nahmen, wie gesagt, alle in Augenschein und es wurde eine plausible Todesursache sich ausgedacht für die gefälschten Todesscheine. Teenager sind angeblich immer an Diphtherie gestorben, was eine sehr verbreitete Kinder- und Jugendkrankheit damals war. Und Ältere sterben natürlich an Herzschwäche oder Kräfteverfall. Oft wurden dort halt ausgedachte Diagnosen von den Ärzten in diese Todessteine eingetragen.
Die Analyse.
Boah, was für ein Fallbeispiel. Und davon gibt's natürlich über 100.000 verschiedene. Wir könnten jetzt von sämtlichen Menschen ähnliche Fallbeispiele erzählen. Die sind gut aufbereitet oft und in den Denkmälern und in den Gedenkstätten der KZs auch dargestellt und nachgehalten, was auch gut so ist. Was sagst du zu dem Fallbeispiel?
Ja, genau das, was du auch gerade gesagt hast. Jedes Mal, wenn man das liest, berührt es einen und gleichzeitig sehe ich aber auch, ja jetzt schon, ich meine, da werden wir nachher auch kommen, in welchen Diskussionen wir vielleicht uns auch gerade wieder befinden. Also wenn man das jetzt wieder so neu liest, in Anführungsstrichen neu liest, dann finde ich umso wichtiger, liebe Liane, dass wir da heute nochmal drüber sprechen auch. Und ergänzend möchte ich natürlich auch nochmal sagen, diese T4-Aktion waren ja damals super strukturiert. Das ging ja dann nachher in die wilde Euthanasie über, dass letztendlich diese Personen dann auch in den Anstalten direkt auch getötet worden sind, weil man das gar nicht mehr handeln konnte. Also das wurde dann noch viel, viel diffuser auch, weil man das einfach gar nicht mehr so strukturiert dann durchgezogen hat, aber in den Anstalten selber dort natürlich auch Pflegefachpersonen dann auch wiederum beteiligt waren. Also einfach durch Maßnahmen wie Pflegesatzsenkungen, also dass man einfach die Pflegesätze und die Menschen einfach nicht mehr versorgen konnte aufgrund von Geldmangel, natürlich dann auch hier eine wilde Euthanasie betrieben hat. Ja,
ja, viele sind in den psychiatrischen Einrichtungen verhungert oder wurden Medikamente gespritzt und. Kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu, was kam da bei den Prozessen im Zusatzwissen?
Die Kompetenzbereiche.
Ich würde mal, weil wir es immer so machen mit den Fallbeispielen, auch hier mal probieren, ein bisschen einzuordnen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Im Kompetenzbereich 1 sagen wir, wir machen Pflegeplanung und gestalten sie, durchführen und steuern sie. Natürlich habe ich bei einem psychisch erkrankten Patienten und bestimmte Pflegediagnosen und muss gucken, wie ich ihn gut behandeln kann und pflegen kann. In dem Fall war der so, dass sie in einer psychiatrischen Einrichtung war und sie wurde dann abgeholt. Das ist natürlich super schwierig. Wir haben hier ja eine Hoffnungslosigkeit, eine Machtlosigkeit, sicherlich auch jede Menge Symptome, die die Patientin hatte. Und das ist echt schwierig. Heutzutage würde ich sagen, man müsste immer remonstrieren und im Sinne der Delegation sagen, dass es nicht gut ist. Und da hast du schon recht. Wir müssen es ja ansprechen, dass auch über ein Register von psychisch Kranken nach Attentaten diskutiert wurde. Und dass es durchaus auch Pressefälle gab, dass psychisch kranke Flüchtlinge aus einer Psychiatrie abgeholt wurden und quasi zurück ins jeweilige Land gebracht wurden. Und das ist schon auch schwierig. Nichtsdestotrotz sagt unser ICN-Ethikkodex, dass wir die Autonomie und so weiter, Menschenwürde hier beschützen müssen. Und das ist auch eindeutig dann im Kompetenzbereich 1 so, dass ich die Autonomiewürde, Wünsche des Patienten erfragen muss und ihnen eine menschenwürdige Pflege ermöglichen muss.
Ganz kurz, Liane, vielleicht einfach mal so auch nochmal aus der Geschichte geguckt. Gerade am Anfang, glaube ich, bei diesen T4-Aktionen, da gibt es ja gute Belege auch, da haben die Schwestern das noch gespürt. Ne? Die haben sich zum Teil so beschrieben, sie es sich mit Tränen in den Augen von ihren Patienten verabschiedet. Nachher in der wilden Euthanasie war das gar nicht mehr so, weil die keine Beziehung mehr zu ihren Patienten hatten. Also ich glaube, da hat es dann auch nochmal so einen Umbruch gegeben. Und wenn man hier sagen würde, wenn wir das spüren, dass da irgendwas falsch läuft, dann zu remonstrieren, ne? Das wäre eben genau der Moment gewesen.
Genau.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Im Kompetenzbereich 2 ist es ja so, dass wir über Kommunikation und Beratung reden. Und da kann ich natürlich von Fallbesprechung, kollegialer Beratung im Team sich gegenseitig unterstützen, mit allen Berufsgruppen reden. Und man sagt ja auch, Meldung an Vorgesetzte macht frei. So nach dem Motto, also ich muss ja auch irgendwie es der Pflegekammer melden, meinem Vorgesetzten melden. Ich muss genau gucken, wie damit umgegangen wird. In der Psychiatrie, Fachpflege ist nicht ganz so mein Metier, aber auch da ist es ja durchaus auch so, wie geht man mit denen um? Wie kommt die Polizei? Wie liefert die ein? Wann muss die Polizei gerufen werden? Also auch da sind ja durchaus auch immer Grenzen, jede Menge Grenzen im Umgang, wie man mit den Menschen umgeht. Und die müssen immer gut behandelt werden. Wir haben ja Gott sei Dank eine andere psychiatrische Pflege heutzutage. Und wir haben auch eine Supervision oft. Also in sämtlichen psychiatrischen Facheinrichtungen wird Gott sei Dank Supervision gemacht. Ich finde ja, dass das auf alle Stationen gehört, meines Erachtens. Müsste man das auf allen Stationen machen.
Ja.
Und das ist auch das, was hier im Kompetenzbereich eindeutig reingehört. Die kollegiale Beratung, Fallbesprechung und Supervision sowie die Aufklärung und Beratung aller Patientenangehöriger und so.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Somit werdet eigentlich ja dann auch Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Aber hier würde ich auch eindeutig sehen, was interprofessionell, also auch diese Anordnung gegenüber anderen zu Pflegehilfskräften oder ich annehmen als Pflegefachperson von Anordnung von Ärzten, die zu hinterfragen und da ins Gespräch zu gehen, abzulehnen, dann sind wir eigentlich schon fast wieder im Gesetz, nämlich im Kompetenzbereich 4.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Ich sah ja, die verschwimmen immer ineinander über und auch hier eine gemeinsame Grundhaltung im Team zu schaffen. Und viele Kliniken haben Leitlinien und haben einen Hausstandard oder ein Leitbild, wo ich auch immer mit argumentieren kann, dass bestimmte Dinge eigentlich nicht zu machen sind oder verkehrt angeordnet sind oder ich diese Dinge eben nicht durchführen möchte.
Oder eine Berufsordnung.
Eine Berufsordnung, genau. Und sehr gut, deswegen bist du hier. dir. Gerne. Und der große Wunsch ist ja irgendwann mal eine bundeseinheitliche Kammer zu haben, die wir da auch brauchen im Sinne des Patientenschutzes und im Sinne des Schutzes des Berufsstandes. Unser Beruf emanzipiert sich nach und nach und leider sind wir noch nicht so emanzipiert wie in anderen Ländern. Da kommen wir aber gleich noch hin, weil das liegt unter anderem auch an diesem geschichtsträchtigen Teil. Kompetenzbereich 4. Eindeutig sind wir hier in dem Grundgesetz, in der Verfassung, in sämtlichen Grundgesetzen vom Paragraph 1 bis aufwärts mit Menschenwürde, Religionsfreiheit und. Und wir sind im ICN-Ethikkodex, wir sind im Delegationsrecht, im Remonstrationsrecht, in der Durchführungsverantwortung, Übernahmeverantwortung und so weiter.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Und wir sind im Kompetenzbereich 5. Das sagt ja auch Pflegewissenschaft und Ethik und so weiter. Es gibt zahlreiche berufsethische Studien. Und hier sortiert man auch laut Curriculum auch gerne immer die Pflegegeschichte ein, weil lebenslanges Lernen und Berufsbild gehört in den Kompetenzbereich 5. Und deswegen kann auch gerne in der mündlichen Prüfung durchaus auch mal so Fälle rankommen, wo man remonstrieren muss oder sagen muss, wie hier mit der Delegation umgegangen ist oder was ethisch hier fragwürdig war oder welcher Konflikt da drin ist. Und da kann durchaus auch mal ein geschichtlicherer Fall rankommen, weil Berufsgeschichte, Berufsethos, Berufsbild ist Kompetenzbereich 5, sowie auch die ganze Ethik. So dass wir hier ethische Diskussionen, ethische Fallbesprechungen sind hier eindeutig drin im Kompetenzbereich 5 und auch das Fallbeispiel, was wir gerade hatten, ist ja so weit von einer ethischen Grundlage zum ethischen Diskutieren für eine ethische Fallbesprechung. Und da ist ja so viel drin, was man sagt, das ist nicht gut und würde heutzutage hoffentlich nicht mehr passieren. Das Pflegeexamen steht an.
Dann aufgepasst. Tatortpflege bringt mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast raus.
Prüfungswissen, Fallbeispiele, Examenstoff und Praxistipps.
Alles, was du brauchst. Link ist in den Shownotes.
Und deshalb leite ich jetzt nämlich auch über zu unserem Zusatzwissen.
Zusatzwissen.
Nämlich die Frage nach der individuellen Schuld und der Beteiligung an dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unserem Pflegeberuf, weil da waren jede Menge Pflegefachkräfte beteiligt und das ist halt auch der Grund, warum wir das immer gerne mitunterrichten.
Unbedingt. Vor allem geht es, glaube ich, ja manchmal gar nicht nur um die Frage der individuellen Schuld, sondern auch der kollektiven Schuld. Ne? Also vor allem, was führt da eigentlich dazu, dass Pflegefachpersonen, die ja, ich sag's mal, in der Zeit ja sehr christlich vielleicht auch geprägt waren in ihren Schwesternschaften und man müsste ja eigentlich sagen, auch, ne, was du vorhin gesagt hast, dieser Ansatz von Nächstenliebe und von Menschenwürde ist ja eigentlich in den Religionen stark verankert und nichtsdestotrotz sind diese Werte, die man eigentlich bekommen hat, irgendwie aufgelöst worden. Und was führte dazu, dass das so passieren konnte? Und diese Frage muss man sich halt einfach stellen, um daraus zu lernen. Und da gab es für mich so zwei Aha-Erlebnisse. Zum einen, man hat die Werte umgedeutet, denn man hat in den Ausbildungen ja eine massivste Erb- und Rassenlehre auf einmal implementiert und gesagt, was ist denn wertvolles Leben? Und die Nächstenliebe galt dann halt nicht mehr den Menschen, die laut Erb- und Rassenlehre sozusagen nicht mehr wert waren, gepflegt zu werden. Das war das eine. Und das andere eben die starke Autorisierung von Hierarchien, ne, dass diese Frauen einfach gar nicht hinterfragt haben, wenn ein Mann oder ein Arzt etwas getan hat und eine Anordnung getätigt hat, dass das einfach nicht hinterfragt wurde. Und das hat natürlich auch was mit der Prägung von den Frauen, auch in den Schwesterschaften zu tun, eine sehr autoritäre Erziehung genossen bis in dieser Zeit. Und das ist etwas, glaube ich, wo man eben auf der einen Seite individuelle Schuld, sicherlich die Schuldfrage ein bisschen, ich stelle sie mal ein bisschen in Anführungszeichen, weil die gar nicht dieses Schuldbewusstsein hatten. Ja, so. Und die Frage der kollektiven Schuld aber auch von Pflegefachpersonen, aber auch von allen anderen Professionen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch jetzt spannend an der Stelle, ein einfach mal hier genau zu gucken, wie das denn war, ob da Pflegefachkräfte, Pflegepersonen, Krankenschwestern, hieß es ja damals auch noch, angeklagt wurden. Als man diese Ära des Nationalsozialismus probiert hat aufzuklären, war auch deutlich so, dass weniger, viel, viel weniger Pflegende angeklagt wurden als Mitglieder der Ärzteschaft. Die angeklagten Pflegekräfte rechtfertigen ihr Verhalten halt überwiegend mit der ärztlichen und staatlichen Autorität, die ihrer Arbeit nach zu respektieren ist und deren Anweisungen entsprechend Folge zu leisten war. Also sahen sie sich als Befehlsempfänger in der bürgerlich-konservativen Auffassung von der Unterordnung der Pflege unter den Ärztestand und übernahmen somit für ihr Handeln keine Verantwortung. Im Münchner Schwesternprozess, der war 1965, wurden halt mehrere Schwestern angeklagt. Das war einer der bekanntesten oder einer der, wo am meisten Pflegepersonen angeklagt wurden, wurde dann gesagt, aber wir hatten doch gehorsam zu sein und die Anordnung des Arztes auszuführen. Als ähnliches wortwörtliche Zitat. Die haben zugegeben, einige der Schwestern auch an bis zu 200 Morden beteiligt gewesen zu sein. Und es waren so 15 insgesamt Pflegekräfte angeklagt, die alle freigesprochen wurden, obwohl sie in der Heil- und Pflegeanstalt Oberwald, war das, an der Tötung mehrerer tausender Patienten beteiligt waren. In vielen Fällen wurden Krankenschwestern in diesem Prozess oder bei diesen Prozessen von dem Gericht als vermindert schuldfähig eingestuft, weil es der Natur des Pflegeberufes entspreche, nicht selbstständig zu handeln und Anordnungen umzusetzen. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das dann vorlese, weil ich mir denke, war man plötzlich nicht mehr selbstdenkender Mensch. Aber naja, nur wenige wurden zu Tode verurteilt und das war dann Tod durch Strang damals. In keinem dieser Fälle wurde ein Berufsverbot ausgesprochen. Das heißt, die meisten Angeklagten haben danach, auch nach diesen Tötungsaktionen, weiter als Pflegekräfte in der Krankenpflege gearbeitet. Zum Teil sogar in verantwortungsvollen Positionen als Stationsleitung, Pflegedienstleitung oder ähnliches. Mhm.
Das ist, um auf das Letzte nochmal einzugehen, das ist ja auch in vielen, ich sag's mal, Einrichtungen auch in Deutschland so gewesen, dass viele, die in den damaligen Zeiten in Amt und Würden waren, auch weiterhin in Amt und Würden waren. Man hinterfragt zum Beispiel auch die Richter und Richterinnen damals in diesem Prozess, was die vielleicht gegebenenfalls auch für eine Rolle damals noch im Nationalsozialismus gespielt haben. Das muss man auch fragen. Was ich spannend finde, diese Szenen der Gerichtsprozesse, ich habe das Thema ja vor allem szenisch bearbeitet, wir haben diese Szenen nachgespielt. Und was spannend ist, ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann häufig auch sich gefragt haben, also zum einen ihre Menschlichkeit erkannt haben, also weg von diesem Dämonisieren, ja, das würden wir ja heute alles nicht machen, sondern auch gespürt haben, das waren in Anführungsstrichen diese Schwestern ja auch nur Menschen, ja, sich mit ihren verschiedenen Rollen auseinandergesetzt haben, zeitgleich aber auch, wenn sie diese Rollen auch übernommen haben von diesen Schwestern, die sich da mit Tränen in den Augen von diesen Patienten verabschiedet haben, also diesen Unrechtsbewusstsein schon irgendwie auch gespürt haben, sie zeitgleich aber auch gemerkt haben, dass sie sich nicht solidarisieren können, also dass sie den gar keinen Widerstand leisten können, weil sie keine Solidarität untereinander haben, weil sie dachten, das muss so sein. Und diese Aspekte zu sagen, hey, das haben wir heute manchmal aber auch noch. Also ich spüre was und merke, wie solidarisiere ich mich da jetzt eigentlich gegen? Also diese Ohnmacht letztendlich zu spüren, zeitgleich aber auch natürlich zu sagen, die Schuld dann auch danach nicht anzuerkennen. Ja, und teilweise auch von den Verbänden, das muss man auch sagen, auch die Verbände haben sich lange schwer getan, die Schuld in diesen Zeiten, die Schwesternverbände auch mit anzuerkennen. Das ist natürlich etwas, was sie auch kritisch hinterfragt haben.
Wir kommen am besten jetzt mal zu den Praxistipps.
Praxistipps.
Und berichten ein bisschen, warum und wie wir das unterrichtet haben, welche Filmtipps wir haben und so weiter. Also wie man damit sozusagen im pädagogischen Unterricht oder in der Diskussion im Pflegeteam umgehen könnte. Ich berichte mal als Erstes. Ich benutze gerne den Film Nebel im August, weil der auch so ein bisschen das darstellt, wie diese wilden Euthanasien passiert sind und dass da durchaus auch Krankenpfleger oder Pflegefachpersonen Spritzen gegeben haben. Ansonsten ist es so, dass ich oft auch ganz praktisch werde und auch gerne einen Ausflug ins KZ in Oranienburg mache. Viele dieser Gedenkstätten oder alle haben keinen Eintritt. Das heißt, man kann da auch ziemlich kostengünstig dann mit den Schülern Klassen hinfahren und erkläre dann auch immer und gehe mit denen rum. Und die dürfen dann ja auch ganz viel angucken und lesen. Überall sind ganz viele Schautafeln. In Oranienburg war ja immer das Spannende, dass gar nicht so viel Juden waren, sondern auch alles, was anders gedacht hat. Schwule, Lesben, Sozialdemokraten, alle, die eine andere Meinung hatten, sogar berühmte Schauspieler, die sich verkehrt geäußert hatten. Und da gab es einen großen Medizintrakt, da wurde natürlich auch sterilisiert und kastriert, weil da waren halt wirklich sehr viele, die eine andere geschlechtliche Identität oder eine andere sexuelle Vorliebe hatten in diesem Lager. Aber auch ganz viele Zigeuner und so weiter. Und es wurde ganz viel, dadurch, dass in Oranienburg Chemiewerke waren, an diesen Menschen Medikamente getestet, Aufputschmittel. Die mussten in voller Montur mit einem schweren Rucksack so lange laufen, wie sie konnten. Und dann wurde geguckt, ob die Medikamente wirken. Aber auch Infektionskrankheiten wurden an ihnen bewusst ausgesetzt, dass sie Fieber bekommen. Und man guckt, ob die Medikamente wie wann wirken. Es gibt eine große Polizeischule hier in Oranienburg. Das war damals die Offizierschule. Und es wurde dann taktisch über den Krieg viel entschieden in diesem Lager. Und die Offiziere mussten Schießübungen an den Gefangenen machen. Und dann haben die Ärzte wie im Lazarett ohne Betäubung quasi auch Beine amputiert und halt Lazarettmedizin betrieben. Und waren mitunter zwar eins der Lager, wo am wenigsten gemordet wurde, weil die Ermordungsmethode waren halt immer der Schießstand. Also größtenteils. Es gab zwar auch eine Gaskammer, aber die Mordmethode in diesem Lager war schon eher die Schießübungen. Und es macht auch viel mit den Schülern, wenn die darum gehen. Und die Polizeischule heute bildet für Brandenburg Kommissare sowie den unteren Dienst auch aus. Und die gehen bewusst mit der Geschichte um und sind immer noch in dem gleichen Gebäude und sagen auch immer, dass sie bewusst das immer wieder thematisieren. Und die ist wirklich direkt neben dem Lager. Und ich finde, dieses echte Erleben macht dann immer viel mit den Schülern an Haltung und Hinterfragen. Und wir lassen dann immer ein bisschen sacken und dann reflektieren die einen Tag später oder zwei Tage später, was sie da mitgenommen haben, was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben, welcher Ort sie am meisten beeindruckt hat und so weiter. Genau. Und du berichtest jetzt mal, wie du das unterrichtet hast.
Genau. Ich finde dieses echte Erleben halt, ne? Also wie gesagt, ich bin ja szenische Spielleitung und ich glaube, gerade die Auseinandersetzung nochmal mit verschiedenen Rollen auch, sich das hineinfühlen. Wir haben auch Szenen gespielt aus von Schwestern im Widerstand, um einmal zu spüren, was bringt eigentlich Menschen auch in den Widerstand? Wo hat es da praktisch Ansätze gegeben? Und zeitgleich dann danach immer die Reflexion, wie ist das eigentlich heute? Also führen heute äußere Umstände vielleicht auch, wie Überforderung, wie schlechte Versorgung dazu, dass wir vielleicht doch mal dazu tendieren, naja, es hat ihn ja auch nur gut getan, dass der Patient jetzt verlegt wird, auch gegen seinen Willen. Es war ja in seinem Sinne. Also das sind ja so Aussagen, die man damals getätigt hat, die man heute aber vielleicht auch wieder tätigt. Und genau diese Reflexion dann mal anzustoßen oder wo sagen wir dann heute noch, naja, das war ja die Anordnung des Arztes, ne? Und das haben die Schülerinnen und Schüler häufig sehr, sehr schnell reflektiert, dass das heute zum Teil immer noch auch so ein inneres Muster auch ist in der Pflege. Auch die Definition meines eigenen Wertes, wenn da irgendjemand kommt und sagt, ja, aber die musst du ja nicht behandeln, da lohnt sich das ja eh nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, ne? So, und das dann zu hinterfragen, ganz wichtig, genauso aber auch das, was du gemacht hast, Jana, habe ich auch sehr gerne gemacht, immer geschaut, wo haben wir hier in der Nähe auch nochmal Begegnungsstätten sozusagen oder Erinnerungsstätten, weil es mir einfach auch wichtig war, auch natürlich im Zuge der Entwicklungen auch, die sich hier so auch vollziehen, auch einen Blick zu werfen, zu sagen, also wir sind hier alle nicht davor gefeit. Also wir brauchen die damals nicht alle nur dämonisieren und sagen, ja, das war damals so. Wir sind nicht davor gefeit, auch wieder in solche autoritäre Systeme zu rutschen und uns auch solchen Sichtweisen anzuschließen. Wir hatten es vorhin schon gesagt, ich sage nur Register psychisch kranker Menschen, das wird heute auch wieder thematisiert. Auch der Populismus, was kostet mich eigentlich wer und das dann da gegeneinander aufzuspielen von sozial schwachen Menschen. Davor sind wir alle nicht gefeit. Und ich habe zum Beispiel auch gerne den Film Die Kriegerin zum Schluss gezeigt. Die Kriegerin ist ein Film, wo es darum geht, wie ein junges Mädchen praktisch in die rechtsradikale Szene rutscht und warum, weil sie eben zum Beispiel sehr autoritär erzogen worden ist. Und dass wir uns einfach darüber noch mal ein bisschen unterhalten haben. Kennt ihr eigentlich Menschen auch vielleicht aus dieser Szene? Wie geht ihr damit um? Wie nehmt ihr auch Haltung im Alltag ein? Nicht nur in der Pflege, sondern eben auch im Alltag gegen autoritäre Sichtweisen sozusagen. Und das war mir besonders besonders wichtig, wo möchte ich auch, dass ihr kritisch im Unterricht seid, weil auch im Nationalsozialismus ja gerade die Lehre, die Bildung der jungen Krankenpflegekräfte dahin geführt hat, dass sie so autoritär und wie gesagt auch lebensunwertes Leben auch für sich so definiert haben. Also auch wir als Pädagoginnen sozusagen zuzulassen, wo auch mal Schülerinnen sagen, nee, stopp, das sehe ich anders. Weil du das sagst als Lehrerin, muss das deswegen nicht korrekt sein. Und hier sozusagen immer in den Dialog zu gehen und praktisch auch so eine kritische Reflexion zu erzeugen auch und auch als Lehrerin damit umgehen zu können, dass ich auch mal kritisch hinterfragt wäre. Ich glaube, das ist so der erste Schritt.
Ja, ich erlebe das ja auch durch alles, was so im Moment politisch auch passiert, dass Schüler dich da fragen, war damals auch vor der Amerika-Präsidentenwahl und so weiter und so fort und durchaus auch da eine Auseinandersetzung immer mehr passiert, also dass auch immer mehr ein politisches Interesse entsteht von jungen Menschen. Und natürlich, auch wenn du in diesen Beruf gehst, bedeutet ja die Grundhaltung, jemand, der wohnungslos ist und man dann Äußerungen von vielleicht älteren Pflegepersonen bekommt, die sagen, geh mal da rein und mach mal und brauchst aber nicht so lange dich da drin aufhalten und so weiter und nur das Nötigste. Da fängt ja schon an oft. Also dann auch zu gucken, manchmal auch so mit Praxisbeispielen, was haben die alle schon erlebt in der Praxis, wo war es nicht gut, wo war es vielleicht schrecklich, wo war es vielleicht auch nicht würdevoll, wo sind komische Sprüche gesagt worden, wie hält man dagegen Stand? Als Schüler denkt man ja auch erst recht, man ist in der untersten Nahrungskette und auch heutzutage haben ja auch viele Pflegefachpersonen noch im Kopf, die Ordensschwester, die Stationsschwester oder die Leitung hat hier das Sagen und wenn die das sagt, wird das so gemacht. Ohne das zu hinterfragen, also diese Hierarchie gerade in Kliniken ist ja über Jahrzehnte so ausgeprägt auch von Medizinern und ich bin der Arzt, wenn ich das sage, das ist richtig angeordnet, dann ist das richtig angeordnet. Nee, das ist verkehrt, von einer Milligrammanzahl mache ich nicht, also das muss man sich dann auch erstmal trauen und da sind wir ja wirklich mitten in diesem super wichtigen, was daran ja auch anschließt, ist Remonstration und Delegation und deshalb vielleicht hier so als Mini-Zusammenfassung ja auch nochmal
die Zusammenfassung.
Was ist denn das Wichtigste, was du aus der Geschichte mitnehmen? Dieser Diensteid und das Dienstgeheimnis und Vorfälle einfach so hinzunehmen, ohne Fragen zu stellen, die beobachtenden Fälle einfach auch, wenn andere das tun, ich habe es ja selber nicht gemacht, nur, weiß ich nicht, die anderen hat gemacht. Und dann auch zu so einer Sichtweise zu kommen, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert, gibt es in unserem Beruf nicht, weil wir alle Menschen gleich pflegen und niemand wertvoller ist als der andere, niemand. Und dann kann ich auch erst recht nicht auf so eine Idee kommen, naja, du kriegst halt Schlafmittel ein bisschen mehr, weil nervt oder so. Diese ganzen Sachen gehören da einfach nicht hin und das macht dann natürlich auch die Diskussion anhand der Geschichte, finde ich, aus.
Und jetzt komme ich ein bisschen zum Thema Kammer und natürlich müssen wir uns auch organisieren. Wir müssen das gemeinsam machen. Wir brauchen eine gemeinsame Haltung, weil alleine vielleicht als Auszubildender fällt mir das schwer, wenn die andere dann doch anders agiert und dann doch noch die Anordnung ausführt, ja? Absolut. Oder sagt, naja, weil ich will mich so, das ist das eine und das andere, aber auch Gesetze mal kritisch zu hinterfragen. Auch unsere Perspektiven in Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Das gehört alles mit dazu und nicht einfach zu sagen, naja, das Gesetz ist jetzt halt so, deswegen muss ich das auch so tun. Nein, das musst du nicht. Du kannst dich auch sozusagen einbringen in Gesetzgebungsverfahren, sagen, ey Leute, das, was ihr da macht, also nehmen wir mal an, es kommt ein Register für psychisch kranke Menschen, sich da auch gegen zu wehren und zu sagen, wir als Pflegefachpersonen, das geht gar nicht, das ist verfassungswidrig, wie auch immer. Also da auch den Mund aufzumachen und laut zu werden und zu sagen, Leute, wenn ihr sowas macht, dann werden wir hier nicht mitmachen, ja. Und das ist, glaube ich, etwas sowohl individuell, glaube ich, total wichtig ist, sich mal zu hinterfragen, aber wir müssen das auch kollektiv machen, ja. Und ich glaube, dafür sind Verbände, Gewerkschaften und auch eine Kammer natürlich immens wichtig, um sozusagen auch lautstark das, was du gerade gesagt hast, unser Verständnis, jeder ist lebenswert, auch wirklich in die Öffentlichkeit und an die Politik zu tragen.
Oh ja, das kann man nur wirklich mit mehreren Hunderttausenden von Ausrufezeichen versehen. Das ist ein perfektes Schlusswort für diese Folge. Wir können noch auffordern, sich wirklich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich habe viel erlebt, dass wenn Auszubildende mal in diesen Gedenkstätten mit waren und wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass sie wirklich freiwillig dann noch die Doku angeguckt haben oder mit ihrem Partner nochmal hingegangen sind. Also setzt euch damit auseinander, guckt Dokumentationen, es gibt sehr viele, es gibt auch ganz viele Podcasts, die sich durchaus mit der Geschichte einzelner KZs und der Euthanasie auseinandersetzen, diese geschichtliche Aufarbeitung und die Geschichte auch nicht vergessen zu wollen oder zu verdrängen oder in einen verkehrten Kontext zu setzen. Das wird vielleicht richtig wahr. Nee, wart nicht. Absolut nicht. Ja. Und da auch kritisch zu hinterfragen, echte Geschichten echter Menschen, die das erlebt haben, anzugucken. In zahlreichen Filmen, in zahlreichen Büchern gibt auch viele gute Internetseiten, die wirklich diese von der Bundesanstalt, die Geschichten einzelner Menschen, die halt eben nicht ein wunderbares Buch oder einen tollen Film vorkamen, darstellen. Und auch in diesen Gedenkstätten sind immer Geschichten auch dargestellt mit Fotos und Dokumenten und so weiter und so fort, weil halt Historiker probieren, das alles aufzuarbeiten und nachzuvollziehen, weil, wie hast du vorhin auch so schön gesagt, Pflege hat dann früher halt immer alles einfach gemacht und alles war wunderbar dokumentiert. Gerade in dieser T4-Aktion, was da dokumentiert war, da ist ja einem schlecht geworden, wie durchorganisiert und wie dokumentiert es war, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Sachen dokumentiert wurden, wo man sich denkt, warum hat da selten einer gesagt? Wahrscheinlich hat man natürlich auch Angst gehabt, als wenn ich jetzt was sage, selber in so im Lager
landen. Deswegen ist der kollektive Widerstand auch so wichtig und wäre wichtig gewesen. Also das sind ja immer noch die Fragen, wie konnte das überhaupt passieren? Aber da wirklich sensibel zu sein. Ich empfehle sehr, die Hilde Steppe zu lesen. Also wer sich damit mal auseinandersetzen will, das ist wunderbar aufgearbeitet. Da sind ja unter anderem auch die Rechtsprozesse drin. Ich empfehle aber auch mal, wer da Lust so hat, sich philosophisch mit der Hannah Arendt auszusetzen, die sich mit dem Eichmann-Prozess beschäftigt hat, die einfach gesagt hat, dafür ist sie geschändet worden, aber Eichmann war ein Hans Wurst. Was wollte sie damit sagen? Er war ein Mensch, so wie du und ich. Und wie kann das passieren, dass Menschen so abartige Handlungen machen? Also zu sagen, Achtung, Achtung, auch Menschen sind dazu fähig, solche abartigen Handlungen zu machen. Und dafür müssen wir sensibel sein.
Genau, Gruppendynamik ist nicht immer toll. Und was ich immer faszinierend finde, jetzt auch nochmal so am Ende, ja, es gibt einen Arztethos und so weiter und so fort. Und die Ärzte haben eine Kammer, wo ich mir denke, warum ist damals nicht schon gleich jemand auf die Idee gekommen, eine Pflege Kammer zu gründen. Warum müssen wir immer noch um diese Emanzipation kämpfen, auf Augenhöhe zu sein, was sagen zu dürfen, eigene Kompetenzen haben zu dürfen? Also Deutschland ist ja da, auch unser Beruf ist ja da immer noch im Kampf und das ist eigentlich schade. Umso wichtiger, dass wir eine gemeinsame Stimme kriegen.
So ist es, liebe Liane. Das war doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Dann tschüss, bis zum nächsten Reinhören und Weiterlernen.
Auf jeden Fall, liebe Liane. Tschüss.
Willkommen bei Tatortpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Tatortpflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatortpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.